Deutschlandfunk Kultur Länderreport.
Über die Schicksale der NS-Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter ist wenig bekannt. Daran soll in München erinnert werden. Aus einer versteckt liegenden Künstlerkolonie am Stadtrand wird ein Erinnerungsort des Münchner NS-Dokumentationszentrums. Während des Zweiten Weltkriegs waren in den bis heute erhaltenen Baracken im Stadtteil Neuaubing rund 1000 Zwangsarbeiter untergebracht. Sie mussten unter anderem im nahen Reichsbahn-Ausbesserungswerk schuften. An diese Menschen will man mit einem bundesweit einmaligen Konzept erinnern. Die auf 2 Jahre angelegte Umgestaltung des ehemaligen Barackenlagers hat gerade begonnen. Burkhard Schäfer über die Geschichte der Betroffenen.
Einmal kamen Soldaten. Einer sagte: Mütterchen, nimm nicht viel mit. Zieh dich und deine Tochter nur an. Nehmt Eimer, Tasse, Schüssel, Löffel, Brot, Salz und Zucker mit. Ihr müsst alles zurücklassen.
So wurde Alexandra Havres mit ihrer Mutter im Zweiten Weltkrieg ins Deutsche Reich verschleppt, erzählt sie vor einigen Jahren in einem Zeitzeuginnen-Interview mit dem Münchner NS-Dokumentationszentrum.
Auf der Straße waren Pferdefuhrwerke. Menschen schleppten ihre Sachen und nahmen mich mit. Mit der ganzen Menschenmenge kamen wir nach Brovary. Dort trieben sie uns in Züge. Es waren viele, die wir kannten, unsere Verwandten und so weiter. Wir stiegen in den Zug und fuhren los.
Alexandra Havris, Jahrgang 1937, stammt aus dem ukrainischen Dorf Jewminka, 70 Kilometer nordöstlich von Kiew. Hier und anderswo an der Ostfront deportierte die Wehrmacht ganze Dorfgemeinschaften, brannte ihre Häuser nieder und zwang die Menschen, für deutsche Betriebe zu arbeiten. Etwa 1000 Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter landeten von 1942 an in einem Barackenlager im Münchner Stadtteil Neuaubing. Darunter auch Anna Surdakova, erzählt der Historiker Paul Moritz Rabe.
Anna Surdakova wurde 1931 geboren und dann mit 13 Jahren nach München und Neuaubing gemeinsam mit ihrer Familie verschleppt. Und sie lebt auch heute noch, konnte sich allerdings auch nur noch an wenig erinnern, allerdings noch einen Satz, der prägte sich bei ihr sehr stark ein. Gib mir einen Kartoffel und ein kleines Stück Brot, das war ein deutscher Satz, an den sie sich noch erinnern konnte, weil sie eben gemeinsam mit anderen Kindern, die im Lager lebten, hier in die benachbarte Siedlung gegangen sind und dort betteln waren.
Hunger und harte Arbeit. Davon berichtete Anna Surdakova, als sie 2017 in München die noch existierenden Baracken besuchte. Das Lager lag nahe der Rüstungsfirma Dornier und dem Reichsbahn-Ausbesserungswerk. Dort mussten die verschleppten Züge reparieren, die für die deutsche Kriegsinfrastruktur essentiell waren.
Von ihrer Arbeit wusste sie nur noch wenig, dass es mit Draht zu tun hatte, dass sie an der Werkbank arbeiten musste. Sie war eine von diesen sehr jungen Personen, die ursprünglich nicht dafür eingeplant waren, einen Arbeitseinsatz zu führen, die aber dann im Laufe des Krieges auch dazu herangezogen wurden.
Denn mehr und mehr deutsche Beschäftigte wurden an die Front abkommandiert. Zugleich stieg die Zahl an Aufträgen, sagt Paul Moritz Rabe vom Münchner NS-Dokumentationszentrum. Historikern zufolge mussten im Deutschen Reich mehr als 13 Millionen Menschen Zwangsarbeit leisten, überwiegend Frauen. Die meisten kamen aus Osteuropa, außerdem aus Italien, Frankreich und den Niederlanden. Gegen Kriegsende machten sie mehr als ein Drittel der Beschäftigten in den Unternehmen aus.
Der Zweite Weltkrieg hätte ohne den massenhaften Einsatz von Zwangsarbeitern spätestens 1942 beendet werden müssen, weil schlicht und einfach die Versorgungslage zusammengebrochen wäre und der Krieg wirtschaftlich nicht mehr weiterzuführen gewesen wäre.
Kaum Lohn, wenig Urlaub, geringer Schutz und jeden Tag 12 Stunden Arbeit. 6 Tage die Woche, frei war nur am Sonntag, berichtet der Historiker Paul Moritz Rabe aus Gesprächen mit Zeitzeugen. Dazu kam die prekäre Wohnsituation. Das NS-Regime hatte ganze Familien verschleppt. Im Neuaubinger Barackenlager lebten auch Säuglinge, Kinder und 80-Jährige. Einer der Zwangsarbeiter ist der Niederländer Jan Bazoin, 19 Jahre alt. Er kommt im Januar 1945 in München an, nach 4 Tagen Fahrt in einem überfüllten, dunklen Viehwaggon, ohne ausreichend Wasser und Essen. In seinem Tagebuch schreibt Bazoin:
Oh, was für eine elende Nacht. Kalt, kalt und nochmal kalt. Und immer noch nichts zu essen. Was für eine Organisation. Sie wollen uns wohl verhungern lassen.
Der 19-Jährige meldet sich in seiner Heimatstadt Rotterdam mehr oder weniger freiwillig zum Arbeitsdienst. In den Niederlanden grassiert der sogenannte Hungerwinter. Jan Basoyn hofft auf bessere Bedingungen in Deutschland. Er wird in einer Lagerküche eingesetzt. Schon nach wenigen Wochen bekommt er hohes Fieber.
Heute Nacht wieder schlecht geschlafen. Mit furchtbaren Kopfschmerzen bin ich um 7 Uhr wieder in die Küche gegangen. Um 12:30 ging ich in die Baracke zurück. Ich konnte mich nicht mehr auf den Beinen halten. Bevor ich aus der Küche wegging, bin ich noch beim Doktor gewesen. Er weiß absolut nicht, was mir fehlt.
In den einstöckigen Wohnbaracken gab es jeweils 4 Räume. Insgesamt sollten in einer Baracke 100 Menschen unterkommen. Berichten zufolge waren die Unterkünfte aber deutlich überbelegt. Im März 1945 schreibt Jan Basoyn in sein Tagebuch:
Zum Abendessen bekamen wir 20 Gramm Käse und 10 Gramm Butter. Als ich abends mein letztes Stück Brot aufessen wollte, war das nicht mehr nötig. Das hatte schon ein anderer für mich getan. Stehlen ist bei einigen Leuten zur täglichen Gewohnheit geworden. Das nennt man wohl Kameradschaft.
Vom Hunger berichteten alle Zeitzeugen und deren Nachkommen, sagt Paul Moritz Rabe vom NS-Doku-Zentrum.
Das Brot etwa ein Heiligtum war, dass der Vater nie einen Krümel nur später übrig gelassen hat auf dem Teller. Von einer anderen Tochter eines ehemaligen russischen Zwangsarbeiters wissen wir, dass er jede Nacht bis zu seinem Lebensende ein kleines Stück Brot auf seinem Nachttisch gestellt hatte, weil er eben Angst hatte, nachts aufzuwachen und Hunger zu bekommen.
In den überfüllten Baracken sei außerdem mangelnde Hygiene ein Problem gewesen.
Krankheiten grassierten sehr stark, Ungeziefer auch. Bezeichnet ist vielleicht auch hier die Baugeschichte dieses Lagers, dass nämlich die Waschbaracke erst ein Jahr später eröffnet wurde, als bereits die ersten Lagerbaracken hier bezogen worden sind.
Das Neuaubinger Lager ist als eines der wenigen in Deutschland noch erhalten. Die Stadt München baut es nun für 26 Millionen Euro zu einem Erinnerungsort um. Dass die mehr als 80 Jahre alten Baracken überhaupt noch stehen, hängt auch mit deren Nutzung in den zurückliegenden Jahren zusammen. Auf dem zunehmend verwilderten Gelände entstanden eine Künstlerkolonie, ein Kindergarten und ein Jugendtreff.
Die Atmosphäre war ja wie so ein verwunschenes, abgelegenes, verstecktes Kleinod, kann man sagen. Da hat man ganz positive Gedanken und denkt in keinem Fall an diese fürchterliche Atmosphäre, die damals ja geherrscht hat.
Die Architektin Christine Peter vom Münchner Büro SPP Architekten hat zusammen mit weiteren Büros den Auftrag bekommen, das Gelände umzugestalten. In Neuaubing soll in 2 Jahren ein bundesweit wohl einmaliger Erinnerungsort eröffnet werden. Ein Gelände, auf dem es beides gibt, Alltagsleben und Informationen zur Zwangsarbeit. Bloß, ist das mit Blick auf die Schicksale der Betroffenen überhaupt vertretbar?
Ich hätte ja nur die Möglichkeit, das Ganze als Museum herzurichten, was ja wirklich auch sehr lange diskutiert wurde. Aber ich finde jetzt diese Vorgehensweise, dass man versucht, mit dem umzugehen, was da ist, die Künstler, die Werkstätten, das ist ja ein Bestandteil des Stadtteils. Wieso sollte das jetzt einfach eliminiert werden? Das wäre ja im Prinzip auch so eine Zwangsmaßnahme.
Die Baracken sind denkmalgeschützt. Es soll möglichst viel beim Alten bleiben. In einer Baracke wird eine Ausstellung entstehen, in der anderen ein Raum für Workshops. Ein Weg, genannt Erinnerungsband, verbindet Ausstellung und Künstlerateliers. Auf dem großen Platz zwischen den Baracken entsteht ein überdachtes Forum, erklärt die Architektin.
Das Entscheidende wird sein, wie in Zukunft dieser Außenraum bespielt wird. Sowohl jetzt von Seiten Doku-Zentrum wie auch von Seiten dann der Künstler. Es können sich da entweder Gruppen hinsetzen und einfach von mir aus Brotzeit machen oder Gespräche führen. Es könnten Konzerte stattfinden, als auch natürlich als Treffpunkt der Nachbarschaft dienen.
Alexandra Havris, Anna Sodakova, Jan Basoyn. Von ihren Geschichten sollen die Menschen künftig erfahren. Auch wenn sie mehr oder weniger zufällig am Erinnerungsort in Neuaubing vorbeikommen. Umfragen zufolge wüssten maximal 15% der Bevölkerung Näheres über die Zwangsarbeit im Nationalsozialismus, sagt Paul Moritz Rabe.
Das ist sozusagen unser erstes Ziel, hier eine Wissenslücke zu schließen. Und zweitens dazu beizutragen, dass Kenntnisse aus der Geschichte dazu führen, unser gemeinsames Leben in demokratischen Gesellschaften einerseits wertzuschätzen und andererseits zu verteidigen und gleichermaßen natürlich auch besser zu machen.
In München-Neuaubing wird ein Projekt in Zukunft an die Schicksale der NS-Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter erinnern, die dort in einem Reichsbahn-Ausbesserungswerk schuften mussten. Dieses Thema finden Sie auch in der DLF-Audiothek-App. Und wenn Sie noch mehr hören wollen aus den Bundesländern, empfehlen wir Ihnen dort das Themenband Deutschland.